Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi. Eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und dir Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der Wissenspodcast von PM trifft das Helmholtz-Zentrum Herion.
Willkommen bei der Herion Academy, dem Spezial von PM Schneller Schlau. Einmal im Monat nehmen wir euch mit in die Welt der Wissenschaft. Direkt aus dem Helmholtz-Zentrum Herion sprechen wir über die bahnbrechenden Technologien, die unsere Zukunft prägen. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Und an meiner Seite ist...
Ich bin Thorsten Fischer, Meeresbiologe und Leiter der Kommunikationsabteilung am Helmholtz-Zentrum Herion. Schön, dass ihr heute dabei seid. Heute mal eine Frage, die wahrscheinlich viele beschäftigt und bei der ich zugeben muss, ich selber auch keine klare Antwort habe. Die Frage ist, gibt es das klimaneutrale Auto?
Das klingt natürlich vielversprechend. Ich war selbst ein E-Auto, finde das ganz gut, aber ich weiß natürlich auch, so ganz sauber ist das auch nicht. Denk da an die Batterien, die aus Lithium sind. Klar fahre ich mit grünem Strom, aber ich weiß, auch das muss eigentlich mitgedacht werden. Und nicht zuletzt, wie wird denn das Ganze am Ende recycelt? Deshalb wollen wir das Auto und auch insgesamt Mobilität und auch unseren Konsum heute mal größer denken und versuchen, diese Frage zu beantworten, können Autos bzw. kann unsere Mobilität überhaupt klimafreundlich sein?
Deshalb sprechen wir heute mit Noman Ben Khalifa. Er leitet am Helmholtz-Zentrum Herion das Institut für Material- und Prozessdesign, ist Professor für Fertigungstechnik, lehrt an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und er schaut ganz genau hin auf Materialien, Prozesse und wie Produkte CO2-arm oder sogar im besten Fall CO2-frei werden können. Du hast die nachhaltige Produktion zu deinem Schwerpunkt gemacht, Noman. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier dabei sein darf.
Ich frage jetzt mal ganz naiv. Ich lade mein E-Auto mit Ökostrom, ich fahre schön leise durch die Stadt und ich fühle mich eigentlich ganz klimafreundlich. Aber das ist zu kurz gedacht, oder?
Das ist tatsächlich nicht zu kurz gedacht, das ist nur nicht vollständig gedacht. Klimaneutral fahren, das tust du in der Tat. Das heißt, wenn du dich bewegst, gibt es keine Emissionen, die das Auto verursacht. Allerdings müssen wir uns natürlich auch vor Augen führen, das Auto wurde gebaut vorher. Und das besteht aus sehr vielen Komponenten. Und diese Komponenten, die haben auch sehr viel Energie und sehr viel Materialien gefordert. Und wenn wir das betrachten, dann wird die Bilanz ein bisschen anders aussehen.
Das heißt dann also, wir verschieben das CO2 einfach vom Auspuff in die Produktionshalle und vor allen Dingen auch das Recycling. Was ist damit am Ende?
Wir verschieben die CO2-Emission oder die Entstehung der CO2-Emission tatsächlich in die Produktion. In diesem Fall, wenn wir jetzt beim Beispiel Elektroauto bleiben. Das ist so. Das klingt vielleicht auch ein bisschen negativ. Man muss sich die Bilanzen genauer anschauen. Das Thema Recycling ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Das betrifft aber nicht nur das E-Auto, sondern das betrifft im Prinzip alle Produkte, die wir haben, vor allem auch alle industriellen Produkte.
Also ab einem bestimmten Punkt ist dann klüger zu sagen oder differenzierter zu sagen, Haben E-Autos trotzdem eine bessere Umweltbilanz als Verbrenner? Also da geht es dann um sowas wie den Energiemix und auch die Zahl der Jahre, die man dann so ein E-Auto fährt. Also nach 6 Jahren habe ich dann die Kosten sozusagen für Produktion und Batterie wieder drin, wenn ich es vergleiche?
Also differenzierter betrachten ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Ob man es direkt vergleicht, da wäre ich vorsichtig, wie bei allem anderen auch. Also das ist vielleicht auch meine wissenschaftliche Natur, dass ich Dinge nicht miteinander vergleiche, weil das ist schon viel zu komplex, um einfach 2 Produkte miteinander zu vergleichen. Du hast jetzt den Verbrenner mit einem Elektroauto verglichen und du hast auch über eine Lebensdauer geredet, dass du gesagt hast, so ab einer Dauer von 6 Jahren, also es gibt verschiedene Studien, die sagen, wann amortisiert sich ein Auto, also ein Elektroauto, trotz Batterieherstellung und so weiter, wenn man das vergleicht und über Amortisation, das ist dann eher ein ökonomischer Aspekt, was wir hier betrachten. Das heißt, du als Kundin möchtest nur wissen, hat sich dann meine Investition gelohnt und habe ich dann zeitgleich was Gutes für die Umwelt getan? Ich kann die Frage auch zurückgeben und dann mich fragen, wie lange hält dann überhaupt ein Verbrennerauto? Auch darüber können wir reden. Ist das Konsumverhalten oder der Verbrauch, das Nutzen eines Autos in sich, so wie wir es gewohnt sind? Ist das der richtige Ansatz? Das wäre so eine Frage, die wir auch gerne nachgehen sollten, weil die Lebensdauer, du hast jetzt 6 Jahre Amortisation gesagt, und was passiert danach? Es gibt verschiedene Studien, vielleicht musst du die Batterie austauschen. Geht die Bilanz dann von neu auf? Gibt es überhaupt Ansätze? Bist du als Kundin heute so gut informiert, dass du genau weißt, wie viel Emissionen hast du jetzt beim Kauf schon mitgekauft und woher weißt du, ob du dann umweltfreundlich unterwegs bist letzten Endes in der Gesamtbilanz? Und diese Fragen, die sind bis heute noch nicht so wirklich beantwortet.
Von welchen Faktoren hängt denn die tatsächliche Ökobilanz eines Autos ab? Du hast ein paar schon genannt, aber wenn du mal den Blumenstrauß aufmachst, was macht ein Auto bestmöglich umweltfreundlich?
Ein Auto bestmöglich umweltfreundlich sollte als allererstes so wenig Materialien wie möglich beinhalten. Das ist der erste Knackpunkt. Wir wissen, dass Autos und Mobilität generell aus metallischen Werkstoffen bestehen. Wenn wir jetzt beim Auto bleiben, das Hauptmetall ist natürlich Stahl. Stahl kennen wir auch überall in der Industrie. Da gibt es noch Aluminium als ein Leichtmetall. Das findet man auch sehr häufig in der Mobilität. Und wenn man sich jetzt diese Werkstoffe anschaut und dann eine globale Ökobilanz aufsetzt, CO2-Bilanz, dann stellt man fest, dass die Gewinnung dieser 2 Rohstoffe alleine ca. 10% der globalen CO2-Emissionen verursachen.
Okay, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das ist tatsächlich viel.
Also Stahl und Aluminium.
Stahl und Aluminium.
Die Gewinnung dieser beiden Rohstoffe macht 10% aus.
Und wenn ich von Gewinnung spreche, dann spreche ich von einer primären Gewinnung. Das heißt aus dem Eisenerz bzw. aus dem Bauoxid. Das macht so viel aus. So, und dann stellen wir uns die Frage, wenn wir ein Auto bauen heute, brauchen wir denn so viel Material? Da kommen natürlich Aspekte wie Sicherheit. Alle möchten möglichst sicher fahren. Das bedeutet, ich brauche schon eine Mindestmenge an Materialien. Dann möchte ich aber auch möglichst schnell fahren und dabei noch sicher. Dann brauche ich etwas mehr Materialien. Dann kommen noch die Unsicherheiten und da springen wir ein, auch in der Wissenschaft. Unsicherheiten heißt, es gibt einen Unsicherheitsfaktor, ob das Material wirklich das hält, was theoretisch berechnet wurde, oder ob die Produkte in sich auch das machen, ohne Abweichung, ohne Schwankung. Je genauer wir sind mit unserer Forschung, und das ist auch ein Tätigkeitsfeld, was bei uns am Herion ist, je genauer wir die Materialien analysieren und verstehen, welche Lebensdauer sie haben, welche Eigenschaften sie haben, desto mehr sind wir in der Lage zu sagen, wir nutzen jetzt nur so viel Material wie nötig und nicht so viel wie möglich. Das ist ein Aspekt, um das Thema mehr Klimafreundlichkeit oder weniger CO2-Emissionen. Der zweite Aspekt ist, wir haben jetzt eine Zahl genannt, 10% der globalen CO2-Emissionen nur für die Herstellung von diesen 2 Werkstoffen. Was passiert eigentlich mit diesen Werkstoffen, wenn das Produkt irgendwann nicht mehr funktioniert? Mhm. Und wenn wir da jetzt schauen, auch wie sich die Industrie in den letzten 50, vielleicht bis 100 Jahren entwickelt hat. Man hat ein Produkt, man hat Gas gewonnen, beispielsweise wenn ich jetzt über Nordafrika spreche. Da gab es Pipelines ohne Ende, Millionen von Tonnen an Stahl, was dann irgendwann mal liegen geblieben ist. Und man hat dann woanders geschaut nach anderen Energiequellen. Das heißt, ich habe einen Werkstoff irgendwo rumliegen, wo ich weiß, wie viel CO2 das verursacht hat, das zu gewinnen, wie viel Energie dessen Herstellung das gekostet hat, weil CO2 kommt ja von Energie. Und ich habe mir früher keine Gedanken gemacht, dass es sich gar nicht um Schrott handelt, sondern um einen sehr wertvollen Werkstoff. Und das wäre dann das Thema Recycling, ein Aspekt, über den man nachdenkt. Da haben wir auch Ansätze dazu, da können wir gleich noch darüber sprechen. Aber die wichtigere Frage ist, wenn ich schon ein Produkt habe, muss ich zusehen, dass es so lange wie möglich im Umlauf bleibt.
Klar, weil das ist sozusagen wie festgewordene Energie. Also ich fand das super, das Bild, was du eben aufgemacht hast. Pipelines, die zum Beispiel nicht mehr benutzt werden. Ne? Und das sind so Tonnen von Stahl. Und die Frage ist, okay, wir haben da sozusagen gespeicherte Energie, die da einfach nur vor sich hin rottet.
Ja? Absolut. Wir haben gespeicherte Energie und wir haben aber auch gespeicherte CO2. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, was machen wir? Nehmen wir lieber diesen Werkstoff, wo wir wissen, dessen Recycling und Wiedernutzung nur ein Bruchteil des CO2 emittiert im Vergleich zur Neugewinnung von Stahlwerkstoffen. Und dann sieht die Bilanz ganz anders aus. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die Primärherstellung. Wenn wir über Recyclingwerkstoffe sprechen, Aluminium beispielsweise, ich kann es ja wieder recyceln, ich kann es wieder einschmelzen, neues Produkt machen. Das nennen wir Sekundäraluminium. Da brauchen wir nur noch 10% der Energie im Vergleich zu Primäraluminium. Dann haben wir schon einen Hebel von 90% Energiegewinnung. Das heißt, so lange wie möglich im Kreislauf in der Nutzung lassen.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Gibt es Beispiele, bei denen du sagen würdest, dort gibt es das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, welches schon ganz gut funktioniert?
Also Beispiele über Kreislaufwirtschaft in der Mobilität sehe ich tatsächlich sehr wenig. In der Fahrradbranche gibt es Ansätze, die auch wirklich sehr klug sind. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, ein Fahrrad aus einem Naturprodukt.
Also ein Holzfahrrad?
Ja, oder? Ein aus Bambus beispielsweise. Okay. Das gibt's. Also der Rahmen aus Bambus. Das ist ein Naturprodukt. Über Geschwindigkeit und was passiert in einem Unfall brauchen wir, glaube ich, heute nicht reden. Aber das gibt es, diese Ansätze gibt es. Das heißt, Kreislaufwirtschaft, ich habe im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wenn ich einen Rohstoff habe, einen Werkstoff habe, ich versuche ihn unendlich zu nutzen, ohne Verlust. Das zweite ist einfach in der Idee, sehr schwierig in der Umsetzung, ich setze ausschließlich auf Naturprodukte. Das wissen wir aber, dass das in der Mobilität nicht funktioniert. Also wenn wir jetzt über Autos nachdenken, ein Auto komplett aus Holz ist theoretisch möglich. Das waren auch die allerersten Automobile vor 100 Jahren. Aber das ist, glaube ich, nicht die Mobilität, die wir uns heute vorstellen.
Ich muss immer so dran denken, ich war letztes Jahr auf der IFA, auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Und da haben die mir mal bei einem Stand einen Prototyp gezeigt von einem komplett recycelbaren Staubsauger oder einen Staubsauger, der sozusagen unendlich lebt. Ich fand das total interessant, weil ich wusste das vorher alles nicht. Zum Beispiel, dass es ganz, ganz viele Kunststoffarten gibt und dass in dem Moment, wo ich Kunststoffe miteinander verschmelze, dann sind die halt nicht recycelbar, weil dann am Ende muss man die schreddern oder man kennt es vom Klopapier, ja, also sind dann halt braun oder bei recycelten Kunststoffen ist es auch so, dass die dann, wenn die dann geschreddert werden, eingeschmolzen werden, sind die sozusagen nicht mehr so wertvoll oder können nicht mehr so gut eingesetzt werden für jegliche Art von Wiederverwendung. Und dabei also diesen Staubsauger gezeigt, war noch ein Prototyp, wo es wirklich darum ging, okay, wir setzen so Kunststoffe so ein, dass sie sozusagen einzeln ausgetauscht werden können, die Teile, wenn die mal kaputt gehen, und dass der unendlich benutzt werden kann, unendlich lange, quasi ein Teil geht kaputt, der Hersteller schickt ein neues oder man schickt den Staubsauger ein, der wird repariert und man würde den Staubsauger, haben die mir dann erklärt, in einem Abo-Modell mieten. Also man würde den gar nicht mehr kaufen. Das fand ich total spannend, aber die haben zu mir auch gesagt, ach ja, Frau Eckert, ist ein Prototyp, so schnell wird das wohl nicht kommen, weil es eine ganz andere Denke ist, die eigentlich da dahinter steckt.
Genau. Also es ist ein sehr schönes Beispiel. Das ist auch wirklich ein perfektes Beispiel in Sachen Kreislaufwirtschaft. Und so können wir das auch groß denken in der Industrie und auch in der Mobilität. Ein Ansatz, was in der Forschung verfolgt wird oder wo erste Ansätze entwickelt werden, ist das Thema auch Auto 2.0. So würde ich das bezeichnen. Das heißt, ich habe ein Auto, ich habe eine Karosserie. Ich weiß, wo die meiste Energie drin steckt. Das ist halt einfach in der gesamten Karosserie. Und was stört uns mit der Zeit an ein Auto? Meistens ist das einfach nur die Steuerung, dass sie zu langsam wird, so wie beim Handy auch. Und dann gibt es jetzt die Ansätze, dass man sagt, ich weiß, ich muss über die Lebensdauer eines Autos neu denken. Ich meine, es herrscht ja eine Idee, dass ein Auto im Westen so 10, 15 Jahre hält. Im Westen, das habe ich auch absichtlich jetzt so betont. Danach ist das ein Neuwagen in Afrika oder in einem anderen Kontinent. Und wer von euch vielleicht schon mal in Afrika war, würde Autos sehen, die wir hier als Oldtimer bezeichnen, die sind 50, 60 Jahre alt. Also technologisch und technisch können wir heute sicher sein, die Teile halten, die Autos halten. Die Frage ist, will der Konsument oder die Konsumentin das auch noch haben? Sind vielleicht andere Kriterien, die eine Rolle spielen für die Entscheidung, ob ich mein Auto wechsle. Wenn wir aber die Kreislaufwirtschaft heute wirklich ernst nehmen, so wie das Beispiel mit dem Staubsauger oder ich glaube, wir kennen auch die legendäre Waschmaschine, die mindestens 20 bis 30 Jahre hält. Warum tauschen die meisten Menschen die Maschine aus? Weil sie einfach zu viel Wasser verbraucht, irgendwann mal. Im Vergleich von vor 10 Jahren. Nicht, weil sie kaputt gegangen ist. Und jetzt stellen wir uns vor, die Waschmaschine, die bleibt so, wie die ist. Aber wir ändern was an der Steuerung. Wir machen ein Update. Das Gleiche können wir bei einem Auto machen. Dann habe ich so viel Energie gespart. Ich bin kreislauffähiger. Und ich habe trotzdem ein tolles Produkt, das in seiner Funktion keines bisschen weniger ist. Staubsauger ist ein Beispiel, da kommt ein anderer Aspekt hinzu, die Akzeptanz. Wie kommen wir mit der Idee von gebraucht, von recycelt, von wiederverwertet zurecht? Da würde ich sagen, das ist schon eine gesellschaftliche Frage, weil auch tolle Ideen und Innovationen, die können an bestimmten Orten funktionieren und an bestimmten anderen Orten sind das Hemmnisse. Also das ist so eine Idee, das würde hier auf Widerstand stoßen. Ich glaube, mit dem Begriff Prototyp ist nicht gemeint, dass Sie mit der Entwicklung nicht fertig sind. Das kriegen Sie ganz schnell geregelt. Aber man versucht, sich an den Markt ranzutasten, so wie es bei dir der Fall war. Und dann schaut man, wie die Resonanz ist. Und dann versucht man, das zu vermarkten und zu schauen, gibt es denn überhaupt einen Kundenkreis, der sich für diese Art von Kreislaufwirtschaft interessiert? Bei Handys funktioniert es, das sehen wir. Apple hat das als Beispiel ziemlich klug gemacht. Ich weiß nicht, ob das schön ist, aber klug gemacht. Die Preise von Jahr zu Jahr, also jeder von uns fragt sich, warum wird das Handy immer teurer? Aber jetzt mit dem Thema, sie nehmen das alte Handy zurück und dann verkaufen das wieder. Und da gibt es viele Kundinnen und Kunden, die sind bereit, das zu tun, weil sie von der Marke überzeugt sind.
Genau, dann gibt man sein altes Handy zurück, bekommt genau. Von Apple nochmal auch ganz ordentlich Geld dafür und kann das dann auf sein neues Gerät anrechnen lassen und die können das Gerät dann entweder reparieren und dann als refurbished sozusagen verkaufen oder tatsächlich auch die Teile recyceln, wieder in einzelne Komponenten zerlegen, weil halt ja Stichwort seltene Erden, ne? weil so viele Metalle so wahnsinnig selten, so wahnsinnig teuer geworden sind, sodass es sich dann auch irgendwann lohnt, zu recyceln. Ich würde gerne nochmal auf dieses Konzept nachhaltige Mobilität, ne? Also dieses, ich finde, was du eben schon gesagt hast, da kommen wir jetzt so ein bisschen hin, weil unsere Eingangsfrage war, gibt es eigentlich ein klimaneutrales Auto oder gibt es klimaneutrale Mobilität? Dann haben wir festgestellt, Herstellung verbraucht mehr Energie, Recycling verbraucht mehr Energie. Aber wenn wir jetzt nochmal drüber nachdenken, so mit diesem Ganzen im Hinterkopf Kreislaufwirtschaft, wie könnten wir denn Mobilität neu denken? Also was müsste sich ändern, damit das funktioniert?
Also klimafreundliche Mobilität, die gibt es. Technologisch kann man das umsetzen. Es müssen sehr viele Faktoren zusammenkommen. Der erste Faktor ist meine Erwartung an das Produkt als Konsument oder Konsumentin. Die neue Mobilität heißt, das Auto muss immer größer werden. Größer, schneller, sicherer, komfortabler. Und ist das wirklich meine Erwartung, wenn ich mit dem Ansatz komme, ich brauche ein Auto, was mich wirklich sicher fährt, aber so kreislauffähig wie möglich, dann muss ich mich schon fragen, ob ich wirklich eine Lenkradheizung brauche. Also das ist der erste Faktor. nur um ein Beispiel zu geben. Das zweite Faktor ist, da kommt die Industrie ins Spiel. Wir reden heute über ein Auto. Auto ist natürlich ein Prestigeobjekt und das ist auch der Kern der Industrie in Deutschland. Kein Land hat so viele Hersteller wie Deutschland. Auch die Industrie muss umdenken. Umdenken heißt, wenn wir noch darauf bestehen, dass wir auf die Umsatzzahlen, auf die Stückzahlen achten, dass wir genau die erreichen. Das heißt, setzen wir voraus, dass an dem Konsumverhalten und an dem Umdenken sich nichts geändert hat. Dann würden wir nicht weit kommen. Und dann kommt noch der dritte Aspekt, das ist der politische Aspekt. Was ist politisch denn gewollt und gefordert? Arbeitsplätze oder ökologisch vertretbare Industrie? Wenn es das Zweite ist, wovon ich ausgehe, dafür gibt es auch politische Ansätze, dann muss man auch gewisse Transformationen in Kauf nehmen. Transformation der Automobilindustrie bedeutet für mich weg von sehr, sehr großen Stückzahlen hin zu mehr Qualität und zwar mehr Vertrauen, dass man den Kundinnen und Kunden sagt, wie lange das Auto wirklich halten kann. Mehr zu Serviceorientierung, über das Thema Abo-Modell nachdenken. Es gibt natürlich Automobilhersteller, die das machen. Tesla macht das beispielsweise auch in einem Abo-Modell, dass man mietet und nicht mehr kauft.
Leasing.
Leasing, das sind Aspekte. Das Nutzungsverhalten hatten wir vorhin angesprochen. Carsharing. Wenn man sich auch Studien anschaut heute, wie lange ein Auto wirklich pro Tag genutzt wird, dann kommt man, ich glaube, auf 1,5 Stunden pro Tag Nutzung. Das ist echt sehr wenig. Wenn man das auch in Verhältnis setzt, dann brauchen wir überhaupt so viele Autos oder müssen wir auch die Art der Nutzung neu denken, dann ist das eher das Zweite. Da sieht man auch, dass da sehr viel Bewegung ist. Das ist auch eine Generationsfrage. Es gibt Generationen, die mit dem Auto aufgewachsen sind. Na, so wie meine Eltern, ein Stück weit auch ich als Ingenieur, brenne ich natürlich für coole Autos. Aber die Frage ist, müssen wir denn darauf bestehen, dass das so bleibt? Oder ob man über das Thema Carsharing beispielsweise Modelle findet, wo ein tolles Auto von mehreren Leuten in einem bestimmten Modell entwickelt wird und genutzt wird, dass alle was davon haben. Also es sind schon viele Aspekte, die zusammenkommen.
Aber nehmen wir mal an, es gelingt uns, was ich für schwierig halte, aber ich finde dein Plädoyer faszinierend und würde das sofort unterschreiben. Nehmen wir mal an, es gelingt uns, diese Balance zwischen Angebot und Nachfrage hinzubekommen. Das heißt, es gelingt uns, ein Bewusstsein für ein Material, für ein Auto vielleicht zu verändern, wo wir sagen, Mensch, es steht eher der ökologische Aspekt im Vordergrund, der Klimaaspekt im Vordergrund als der Status. Und gleichzeitig schafft es die Wirtschaft, solche Produkte auch zu produzieren und damit auch Geld zu verdienen. Denn darum geht es. Du hast es eingangs gesagt. Gehe ich nochmal einen Schritt zurück, um auch zu deiner Forschung zu kommen. Also wir gehen jetzt davon aus, beides schaffen wir. Leute kaufen nur noch klimafreundliche Fahrzeuge. Die Industrie bietet nur noch klimafreundliche Produkte an, jetzt in unserer Traumwelt. Was zeichnet denn einen klimaneutralen Werkstoff aus? Denn du beschäftigst dich mit Materialien und Prozessen. Was muss ein Werkstoff leisten, damit er, sagen wir mal, ökologisch möglichst wenig Schaden anrichtet?
Ja, also möglichst wenig Schaden. Also klimaneutrale Werkstoffe gibt es per se nicht, außer okay. Naturprodukte, und zwar auf pflanzlicher Basis. Aber wie schaffen wir es, dass industrielle Produkte irgendwie auch eine klimaneutrale Bilanz aufweisen?
Genau.
Vielleicht geht es mehr um die Bilanz.
Genau, denn wir haben ja gesagt, ein Holzauto, genau. Ein Holzmotor wird es nicht geben.
Genau, das wird es nicht geben. Aber man kann natürlich was tun. Ein klimaneutrales Auto oder ein klimafreundliches Auto oder Mobilität generell, beziehungsweise Industrie generell, ist für mich, ich entwickle erstmal die Materialien so, dass ich sicher bin, dass sie unendlich recycelbar sind. Das ist der erste Aspekt. Ich entwickle Materialien, die so wenig seltene Erden wie möglich beinhalten. Das ist das Schlagwort, was du vorhin benutzt hast. Warum? Damit ich a. weniger abhängig bin und b. das Thema Recycelbarkeit auch einfacher gestalte. Das heißt, ein Aspekt in der Materialforschung, was wir beobachten, wo auch die Akzeptanz noch nicht so 100% gegeben ist, aber so ist es in der Forschung, dass man auch wieder weggeht von der absoluten Leistungsfähigkeit der Materialentwicklung. Dass man sagt, so das nächste Material muss es noch toppen in Sachen Leichtbau, in Sachen Festigkeit, Stabilität, sondern dass wir sagen, wir gehen jetzt nutzungsorientiert. Was brauchen wir wirklich? Und dieses, was brauchen wir wirklich, wie können wir das so ökologisch wie möglich umsetzen, diesen Schwenk. Und da kann man wieder auf einfachere Materialien in Anführungsstrichen, also Stahlwerkstoffe, Magnesium, Aluminium, zurückgreifen, die so einfach wie möglich lässt, damit man sie unendlich recyceln kann, Wo man aber ganz genau, und da kommen auch unsere Ansätze, wir versuchen auch die Digitalisierung bei unserer Materialforschung auch voranzutreiben, dass wir mit Hilfe unserer Modelle, die wir entwickeln, in der Lage sind zu sagen, dieser Werkstoff, der leistet genau so viel und hat genau diese Lebensdauer. Und dann habe ich dann am Ende auch einen Ansatz, was passiert mit dem Werkstoff, wenn das nicht mehr im Auto steht. Das gab es früher nicht. Dass wir das heute mitdenken, das heißt beim Produktdesign, dass wir erstmal überlegen, was muss das Auto leisten, wie kann ich das zusammenstellen aus Werkstoffen, die in erster Linie die maximale Recycelfähigkeit haben, aber auch maximale Lebensdauer, das ist ein Widerspruch. Maximale Recycelbarkeit, das heißt, ich mache meinen Werkstoff einfacher. Maximale Lebensdauer, ich muss es züchten. Aber beides und da genau den perfekten Zwischenpunkt zu finden, das ist der Kern unserer Forschung. Und wenn wir das machen, industriell, dann sieht die Welt ganz anders aus. Dann kommen wir auf ganz andere Produkte, auf ganz andere Ideen, auf ein ganz anderes Nutzungsverhalten. Dann kommen wir auch auf eine ganz andere Art des Wohlstands, auch des ökonomischen Erfolgs. So, wie kann ich jetzt meine Bilanz besser machen, damit ich in die Neutralität gehe? Dann schaue ich mir auch die Natur an. Was muss ich leisten? Wie kann mir die Natur helfen? Das Thema auch mehr begrünen. Also mehr aktiv gegen CO2-Emissionen arbeiten. Es gibt ja das Zertifikatenhandeln. Das hören wir auch in der Politik. Das ist vom Schlüssel her der richtige Ansatz, um sowas zu entwickeln.
Hast du einen Lieblingswerkstoff?
Einen Lieblingswerkstoff habe ich tatsächlich nicht. Ich habe aber eine Lieblingswerkstoffgruppe und das sind Metalle. Das ist so. Wenn du mich fragst, warum genau Metalle? Weil das Thema Kreislauffähigkeit tatsächlich in metallischen Werkstoffen als Industriewerkstoff, als im Moment am günstigsten halte. Im Vergleich zu Kunststoffen, es gibt auch viele Forschungstätigkeiten im Moment, die sich mit dem Recycling von Kunststoffen auseinandersetzen. Und da haben sie wirklich auch ganz tolle Fortschritte gemacht. Ich als Metallverarbeiter sehe einfach die Chancen bei Metallen sehr hoch, dass man es gut recyceln kann, dass man es gut nutzen kann und dass man es auch beherrschen kann.
Ich finde das so spannend, was du ansprichst, weil es eigentlich ein kompletter Shift ist. Ja? Weil so wie ich unsere Gesellschaft erlebe, ging es eigentlich in den letzten Jahren eher darum, dass man sagen konnte, ein Produkt geht einfach nach 2 Jahren kaputt. Ja, also ein Drucker oder so. Ja. Und es gibt überhaupt keine Schrauben mehr an so einem Produkt. Also bloß nicht auf die Idee kommen, man könnte mal selber irgendwie ein Kabel wieder anlöten oder reinschrauben. Da finde ich das gerade so, dass wenn man widerspringt, sagen wir mal vor 50 Jahren oder vielleicht vor 100 Jahren, war so Reparieren eigentlich das Ding. Ja, so absolut. Man hat einfach Dinge, man ist zum Schneider gegangen, hat seine Klamotten geflickt irgendwie. Man hat technische repariertes Radio, sage ich mal, aufgeschraubt und dann darum gewerkelt, Teile ausgetauscht, damit sie bloß wieder funktionieren. Und davon ist man ja jetzt in der jüngeren Vergangenheit komplett abgekommen. Ne? Ja. Alles verschweißt, alles zugemacht und dann nach 2 Jahren irgendwie auf den Schrott und das neue Produkt. Weil es halt für die Hersteller, klar, in dem Moment kann ich wieder ein neues Produkt verkaufen, sorgt für Wachstum, ist ja super. Was du aber jetzt sagst, Moment mal, das ist eigentlich nicht der richtige Weg, den wir gehen sollten.
Das ist so. Ich halte den Weg für nicht richtig. Ich meine, eins dürfen wir nicht vergessen, wie sich die Industrie entwickelt hat, auch die Automobilindustrie oder die Industrie allgemein, mit dieser Art von Produktvielfalt, Innovation, da sind auch die Ingenieurwissenschaften nicht ganz unschuldig daran. Das hat natürlich einen enormen Beitrag in Sachen Wohlstand geleistet. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Frage ist, und da komme ich und fange ich an zu widersprechen, die Entwicklung des Wohlstands in den letzten 15, 20, vielleicht 30 Jahren, wie wir denn erlebt haben, wie wir dann auch schätzen gelernt und lieben gelernt haben, ist das von der Menge her nicht zu viel gewesen. Haben wir nicht zu viel in Kauf genommen. Das, was du sagst, Produkt 2 Jahre, wenn man Glück hat, dann sind das 23 Monate, dann hat man noch einen Monat Garantie. Meistens hat man Pech, das ist eher der 25. und 26. Monat. Das kennen wir von vielen Beispielen und das ist total schade. Das andere, was man auch kennt, es gab Zeiten, die allerersten Handys, die auf den Markt kamen, da konnten wir die Akkus selber austauschen, 20 Euro. Und dann war das Thema erledigt. Und dann hat man gedacht, nee, das macht ja keinen Sinn, weil da entgeht mir ein Geschäftsmodell. Dann hat man das so kompakt gemacht. Und dann hat man festgestellt, Updates ist eine tolle Erfindung. Die Kunden freuen sich über eine neue Farbe und ich freue mich darüber, dass ich das Ding langsamer mache. So, dann kommt dann der Kunde oder die Kundin nach 3, 4 Jahren und möchte ein neues Produkt haben. Obwohl an dem Produkt in sich nichts schlechter geworden ist, außer dass man es erzwungen hat. Und da sollten wir definitiv umdenken. Da bin ich voll bei dir. Und da muss auch politisch was passieren. Gesellschaftlich ist viel Druck da. Das sehen wir mit Fridays for Future und mit dem ganzen Umdenken. Und wir haben wirklich eine jüngere Generation, die in der Form noch nie gegeben hat, die die Sinnhaftigkeit und das Ganze differenzierter betrachtet. Und deswegen fühlen wir uns in einem so gewissen Konflikt, in einem Vakuum.
Spannungsfeld.
Genau, in einem Spannungsfeld, wo nicht jeder weiß, okay, was wollen die Politikerinnen und Politiker von uns? Was will die Industrie und was wollen wir Verbraucher? Und da muss sich grundlegend was ändern. Ja, und grundlegend was ändern heißt, ich darf nicht darauf bestehen, dass das, wo ich gewohnt bin, dass das auch so bleibt.
Schwierig.
Zurück zum Auto 2.0. Ja. Du hast ja gesagt, das Auto muss einfacher werden, einfacher in Anführungsstrichen. Ja. Es muss trotzdem natürlich sicher sein. Ja. Wo könnte man denn bei einem Auto an Material einsparen oder wo könnte man konkret ein Auto und wie umweltfreundlicher gestalten?
Also erstmal darüber nachdenken, ob der Design in der Form richtig ist. Weil ich kann mit der Geometrie, mit dem Design von jedem Bauteil Material sparen. Das ist ein Ansatz, was wir auch verfolgen. Man kommt in einen ersten Zielkonflikt. Ich kann natürlich, wenn mein Design so komplex ist, also ich kann so kleine filigrane Profile herstellen, die in der Stabilität, maximale Stabilität aufweisen, sehr wenig Gewicht, aber ich weiß nur nicht, wie ich das herstellen kann. Und ich weiß nicht, aus welchem Material ich das mache. Das heißt, als erstes Design, die Geometrie.
Also es könnte eine einfache Form sein. Ja. Ich denke mal an die Youngtimer aus den 80ern oder vielleicht auch aus den 70ern. Ja. Der VW Käfer wäre für mich eine einfache Form. Der Golf 1 wäre für mich eine einfache Form. Also der Opel Kadett, also diese ganz klassischen, eckigen, einfachen Fahrzeuge, wäre das?
Absolut. Also das ist ein Ansatz, das können wir auch energetisch sehr gut nachweisen.
Ja.
Ob ich eine Autotür habe, die wie von einem Oldtimer so ganz schön rund, glatt, keine Kanten, keine Radien, das ist energetisch deutlich einfacher herzustellen, als wenn ich ein modernes Auto habe mit 3-4 Kanten.
Okay.
3-4 Kanten bedeutet, ich brauche mindestens 4 Fertigungsschritte, 4 Maschinen hintereinander mit 4 Werkzeugen. Jedes Werkzeug wiegt ein paar Tonnen. Dann habe ich noch Schmiermittel und so weiter. Das heißt, als erstes Geometrie vereinfachen, dann vereinfacht sich auch meine Herstellungsroute. Mhm. Das ist Punkt 1. Der zweite Punkt ist, welches Material setze ich jetzt ein? Kann ich damit leben, ein Material einzusetzen, was recycelt ist? Technologisch, technisch gesehen, klar, steht außer Frage.
Das wäre Stahl, ne? Du sagst Stahl und Aluminium,
Aluminium kann man beides. Aluminium, auch Magnesium.
Ja.
Alle metallischen Werkstoffe kann man beliebig recyceln.
Okay.
Das funktioniert ohne Probleme. Wenn ich sage, so, ich nehme recyceltes Magnesium oder recyceltes Stahlwerkstoff, dann stelle ich mir noch die Frage, was muss es noch können? Und habe ich eine Prognose über dessen Lebensdauer? Und da kommen wir auch mit unseren Ansätzen in der Wissenschaft. Wie kann ich das überhaupt prognostizieren? Was muss ich tun, damit ich genau weiß, wie lange hält dieser Werkstoff über die Jahre? Und dafür haben wir halt die Charakterisierungsmethoden. Wir haben exzellente Forscherinnen und Forscher mit Mikroskopen, TEMS, REMS, alles, was dazu gehört. Und wir haben Modellierer, die sich auch mit allen diesen Daten auseinandersetzen, um die Komplexität zu beschreiben. Was auch noch neu hinzukommt und was mich auch persönlich fasziniert an unserer Forschung am Herion, ist die Multidisziplinarität. Wir haben auch noch Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der Interaktion mit der Umwelt auseinandersetzen. Klima, was bedeutet CO2 für Klima, was bedeutet aber auch klimaresiliente Technologien für die Gesellschaft? Und dieses Zusammenspiel, das groß zu denken, erfordert enorme Mengen an Daten. Und Daten bedeutet, wir brauchen Modelle. Und dafür brauchen wir die Forschung. Das wäre der zweite Ansatz mit dem Werkstoff. Der dritte Ansatz ist einfach maximal nutzen und vielleicht modular aufbauen. Oder über das Thema Carsharing oder einfach ganz andere Geschäftsmodelle, die ökologisch getrieben sind, aber wir wissen, dass hinter dem Begriff Geschäftsmodell auch immer eine ökonomische Komponente ist und die finde ich auch total wichtig, weil letzten Endes geht es um den Wohlstand und wir brauchen Technologien, die den Wohlstand aufrechterhalten oder verbessern, aber auch ökologisch vertretbar sind.
Auf dem Weg zum klimaneutralen Auto oder zur klimaneutralen Mobilität. Ja, vielen Dank, Norman. Vielleicht nochmal zum Abschluss die Frage, was wäre denn dein Traumprojekt? Also Auto ist natürlich viel zu kurz gedacht bei dir. Also wenn jetzt mal Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, also welches Forschungsprojekt, was würdest du gerne tun, um ja noch weiter und besser in die Zukunft zu schauen?
Also da würde ich tatsächlich mich nicht auf die Mobilität beschränken wollen, sondern das Thema Kreislaufwirtschaft als Ganzes betrachten und mir auch die Herausforderungen, die wir im Moment gesellschaftlich haben, nochmal vor Augen führen. Wir haben ganz andere Themen global. Wir haben das Thema Wasserknappheit, die braucht technologische Lösungen. Und wir haben das Thema Nahrung, nur als zwei Beispiele zu geben. Und die sind auch in Orten vorhanden, wo eigentlich sehr viel Werkstoff vorhanden ist, vielleicht auch altes Werkstoff, wo die Menschen dort nicht wissen, was sie damit tun und wo wir heute nicht in der Lage sind, Technologien dafür so zu entwickeln, dass sie schnell umsetzbar sind, also schnell global umsetzbar sind. Und das wäre mein Traumprojekt, ein großes Projekt global über mehrere Kontinente mit sehr vielen Forscherinnen und Forschern aus allen diesen Ländern, weil letzten Endes, wenn wir etwas entwickeln und neu denken, muss es auch genau zielgerichtet für den Einsatz sein. Also klimaresiliente Landwirtschaft, das ist ein Herzensprojekt, weil ich selber ein Bauernkind bin und ich weiß, was das Thema Nahrungsknappheit bedeutet, nur um ein Beispiel zu geben.
Vielen Dank. Also es lohnt sich hinzuschauen. Deine Forschung und auch weitere Forschung verlinkt mir natürlich in den Shownotes. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Danke dir, lieber Numan. Damit sind wir am Ende von Herion Academy, dem Spezial von PM Schneller Schlau. Wenn ihr mehr Informationen möchtet, dann schaut auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn und auf unseren Kanälen nach und lasst uns gerne einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch eine Anregung, wen wir vielleicht in einer unserer nächsten Sendungen mal einladen können. Wichtig noch, das Helmholtz-Zentrum Herion unterstützt den Podcast PM Herion Academy mit der wissenschaftlichen Recherche und stellt Audiodateien zur Verfügung.
Damit bleibt uns nur zu sagen, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Produktion Martin Putz, Redaktion Christoph Wörle, Mitarbeit Jasmin Ebauer.